Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir sind verabredet mit einer Frau, die große Aufgaben vor sich hat. Die neue Präsidentin des Goethe-Instituts muss ihr Haus gegen Kürzungen und auch noch den internationalen Druck durch populistische Regierungen verteidigen. Also viel zu tun. Ich bin gespannt, wie sie das machen will. Wir sind zum Interview verabredet. Dann wollen wir wissen, wie der Wahlsieg von Labour in Großbritannien, und der fällt heftig aus, wie die ersten Prognosen zeigen, von einem prominenten britischen Autor gesehen wird, der eigentlich aus Deutschland kommt. Dann gehen wir dahin, wo auch entscheidende Wahlen stattfinden, nämlich nach Frankreich, was auch Folgen für das Kulturleben hat. Aber erstmal feiern wir die Eröffnung des Festivals von Aix-en-Provence. Und dann wollen wir wissen, welcher denn nun der beste deutsche Podcaster ist. Einer, nämlich in der Kategorie Innovation, kommt von uns, aus unserem Haus. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Und nicht zuletzt sind wir zu Besuch in Potsdams Altstadt, wo heute endlich das neue jüdische Gemeindezentrum eröffnet wurde. Schwierige Zeiten für das Goethe-Institut, Deutschlands Auslandskulturinstitut. Es muss heftig gespart werden. Es gab ja auch bereits Schließungen und Umschichtungen. Darüber haben wir ausführlich berichtet in den letzten Monaten. Und die neuesten Haushaltsverhandlungen, die jetzt gerade stattfinden, machen auch nicht gerade Mut. Gerade wenn man Richtung Auswärtiges Amt schaut, das ja das Goethe-Institut zu großen Teilen trägt. Und dann auch noch die internationalen Herausforderungen durch den Aufstieg von Populisten und Kriege und Gewalt. Die Demokratie unter Druck. Also viele Themen, viel zu tun für eine Frau, die im Hauptjob Professorin an der Universität der Künste in Berlin ist und demnächst Präsidentin des Goethe-Instituts sein wird. Sie wird Carola Lenz nachfolgen, die nach einer Amtszeit abtritt. Gesche Joost, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ich gratuliere zu dieser neuen Aufgabe.
Dankeschön. Ich habe mich auch sehr über die Wahl gefreut. Und genau, im November geht es dann richtig los, aber es war jetzt schon mal aufregend, in dieser Woche gewählt zu werden und die Aussicht zu haben. Also ganz vielen Dank.
Es muss Sie ja etwas am Goethe-Institut besonders interessiert haben, dass Sie Präsidentin werden wollen. Was ist das?
Das Goethe-Institut ist also wirklich eine einzigartige Kulturinstitution. Und ich fand es total faszinierend, mitzuerleben, wie sich das Goethe-Institut in den letzten Jahren entwickelt hat. Also von der Gründung irgendwie 1951 aus quasi der Asche nach dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Zusammenbruch des Naziregimes, dass sich Deutschland wirklich hingestellt hat und gesagt, wir brauchen eine weltweite Kulturinstitution. Wir wollen uns weltweit vernetzen und mit quasi dem Gesicht und der Kraft der Kultur und der Spracharbeit in der Welt präsent werden. Und das ist, glaube ich, so ein Gedanke, den ich erstmal faszinierend finde, also für so eine deutsche kulturpolitische Initiative. Das fand ich historisch toll. Und heute, glaube ich, ist es ganz wichtig, wenn wir sehen, wie stark die Kultur politisiert wird, dass so ein Institut wie das Goethe-Institut, was eben ganz klar für Demokratie und Meinungsfreiheit steht, dass wir ja wie so ein Seismograf auch spüren können, auch weltweit. Was bedeutet das, dass diese Räume auch für Kultur immer enger werden? Und wie können wir da sozusagen die Fahne hochhalten und weiter eben für die Freiheit von Kultur und Bildungspolitik kämpfen? Und das sind schon besorgniserregende Entwicklungen, also sowohl von rechts als auch von links, dass wir einfach so eine Bedrohung auch der Demokratie als Kultur und in der Kultur gerade erleben.
Und was kann das Goethe-Institut da konkret tun?
Also einmal ist es, Debatten eben mit anzustoßen und auch mit zu initiieren. Also wenn wir sehen, wie also auf der einen Seite eben die Cancel Culture um sich greift, wie Diskussionen um Gesinnungsprüfung von Kulturschaffenden in Deutschland eben immer stärker werden und gleichzeitig durch das Ausland sehen, wie kritisch das reflektiert wird. Also wie auch gesehen wird und auch uns rückgespiegelt wird von unserem weltweiten Netzwerk, dass das eine besorgniserregende Entwicklung in Deutschland ist. Und gleichzeitig auch die Frage, wie wir im Nahostkonflikt uns positionieren, da werden wir auch ganz stark für kritisiert aus dem Ausland. Und das ist, glaube ich, wichtig, diese ja sozusagen Fühlstationen und Vorwarnsysteme weltweit zu haben und dieses Wissen aus unserem internationalen Netzwerk zurückzuspiegeln nach Deutschland und zu sagen, okay, wir müssen uns da weiterentwickeln in Deutschland, wir müssen dafür einstehen, dass eben diese Offenheit der Kultur weiter erhalten bleibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich faszinierend ist und wirklich nur durch dieses gewachsene, vertrauensvolle Netzwerk des Goethe-Instituts auch nur ermöglicht werden kann.
Ich vermute mal, da sprechen Sie auch die vielen Debatten um den Nahostkonflikt an, die ja eben auch das Kulturleben ganz stark betreffen, das Wissenschaftsleben ganz stark betreffen, es geradezu auseinanderzureißen drohen. Also das erleben wir ja seit dem 7. Oktober, wie heftig das eingreift auch ins Kulturleben, aber auch in die Arbeit des Goethe-Instituts. Das heißt, Sie versuchen da einen Wandel, Sie versuchen etwas zu verändern. Ist vielleicht gar nicht so einfach, weil ich meine, klar, dass wir in Deutschland da, was das Verhältnis zu Israel und das Verhältnis zur Antisemitismusdebatte angeht, nochmal eine ganz besondere Haltung haben.
Genau. Und auf der einen Seite kann das Goethe-Institut dazu beitragen, diese Haltung auch zu erklären und auch unsere historische Perspektive zu erklären mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort in den Goethe-Instituten, also da sozusagen für Vertrauen und vielleicht für Verständigung sorgen. Auf der anderen Seite aber schon auch zu reflektieren, wie kritisch unsere Positionierung gesehen wird und schon auch, dass die Forderung international an uns herangetragen wird, uns da vielleicht auch unsere Position zu überdenken oder weiterzuentwickeln. Also was ist eigentlich unsere Definition davon, was eben antisemitisch ist? Es ist natürlich klar, dass wir gegen Antisemitismus einstehen und dass das eben auch unsere historische Verantwortung ist. Aber die Frage ist, wie wir das machen und was das bedeutet. Und ich bin ja selber auch Professorin an der Universität der Künste in Berlin. Wir erleben das jeden Tag, was die junge Generation für einen anderen Blick drauf hat, der sehr radikal ist und der auch sehr aggressiv ist, muss ich sagen. Und da ist eine Verständigung manchmal kaum mehr möglich. Und das ist ganz traurig. Also das kann nicht der Stand der Dinge sein, sondern ich glaube, da müssen wir wirklich versuchen, Dialoge zu führen, in den Austausch zu kommen und eben Stück für Stück auch Positionen zu erarbeiten, wo wir sagen, wir nehmen die verschiedenen Seiten und die verschiedenen Sichtweisen wahr, versuchen da auch friedlich miteinander drüber zu diskutieren und das aber eben auch auf politischer Ebene Anregungen zu geben, was das eigentlich bedeutet, auch wie wir uns in Deutschland positionieren und was das, ja, dieses Feedback auch aus dem Ausland da uns helfen kann, das eben weiterzuentwickeln.
Es gibt ja auch eine andere Herausforderung für das Goethe-Institut, natürlich die Sparmaßnahmen, darüber haben wir auch schon ausführlich berichtet. Grob gesagt müssen etwa 10% des Etats umgeschichtet werden, der geht raus aus Immobilien, raus aus so Fixkosten hin zu, sage ich mal, agiler, inhaltlicher Arbeit. Das bedeutet aber auch Schließung von Instituten, zum Beispiel in Frankreich, in Italien, wiederum aber auch mögliche neue Öffnungen in Zentral- und in Ostasien, einige sogar auch im fernen Pazifik. Was erhoffen Sie sich von diesem Wandel des Goethe-Instituts unter diesem massiven Finanzdruck? Also jetzt haben wir ja gerade auch die Haushaltsverhandlungen, es dürfte nicht einfacher werden, ne?
Ja, das ist natürlich auch eine ganz große Sorge, die über uns als Institut schwebt. Es war ein großer Kraftakt, diese jetzigen Einsparungen umzusetzen. Also wir waren im Präsidium, da bin ich hier seit 2 Jahren Mitglied, waren wir sehr, sehr eng dabei, diese Transformation zu begleiten. Und das war wirklich nicht einfach. Also diese Institutsschließungen haben ja auch für große Unruhe gesorgt und für große Kritik auch, dass wir Institute schließen müssen. Und das ging eher in die Kritik, dass die fehlende finanzielle Grundlage uns eben genötigt hat, die Institute zu schließen. Und das zeigt ja auch, dass sie wirklich relevant sind. Wir haben das auf den Weg gebracht. Es ist sowohl die Institutsschließungen, die wirklich schmerzhaft sind, als auch Umstrukturierung in der Zentrale des Goethe-Instituts. Also es geht wirklich so durch alle Ebenen durch. Und ein Stück weit ist das auch gut. Ne? Es ist ja immer wieder auch gut, sich neu aufzustellen, schlanker zu werden. Und das wäre quasi die positive Lesart, dass man auch schaut, ne, was sind eigentlich nochmal Prozesse, die man verschlanken kann? Wie kann man eben wirklich flexibler werden und immer mal wieder drauf gucken, was sind vielleicht auch eher altgediente und verkrustete Strukturen, wo muss man irgendwie neu denken, ne? Da bin ich auch totaler Fan von, aber es geht auch nur zu einem gewissen Grad und ich glaube, jetzt sind wir so gerade so on the edge, die MitarbeiterInnen tragen das alle noch motiviert mit, aber weitere Sparrunden wären wirklich fatal, weil man dann immer auch die Glaubwürdigkeit verliert. Das ist so die Gefahr dahinter. Gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, den Aufbau neuer Institute, das ist ganz wichtig. Also wenn man quasi auf die globale Landkarte schaut und sagt, wenn wir sagen, ne, es ist die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, wo sind wir heute eigentlich nicht vertreten? Und das sind teilweise eben genauso Brennpunkte global, weltweit gesehen, wo man sagt, hier gerade geht es wirklich um die Demokratie, hier geht es gerade, es ist so auf Messerschneide, in welche Richtung sich vielleicht auch bestimmte Länder orientieren und insofern ist gerade so, zum Beispiel eben Armenien oder Kirgisistan sind so neue Standorte auch des Goethe-Instituts oder wie Sie sagten im Südpazifik, wo es auch um Nachhaltigkeit, Klimawandel, Biodiversität zum Beispiel geht. Also so Fragestellungen, die auf der globalen Landkarte einfach sehr wichtig sind. Und dass wir da in Zukunft auch stärker geopolitisch, strategisch schauen, wo müssen wir präsent sein. Das ist so eine Zukunftsperspektive für Goethe, die ich sehr, sehr gut finde und sehr gerne mit begleiten möchte, eben auch so eine weitere Entwicklungsperspektive habe und nicht nur so eine Schrumpfungsperspektive, die eben nicht gesund sein kann.
Sie gelten ja als politisch gut vernetzt. Sie sind Sozialdemokratin, haben auch schon sozialdemokratische Ministerien beraten. Welche Rolle spielt das?
Das hat eigentlich jetzt keine Rolle gespielt. Also ich bin eben nicht parteipolitisch jetzt aktiv. Das ist jetzt schon, wie lange ist das schon her? Ich glaube 10 Jahre. Ich glaube, es ging wirklich darum, also kulturpolitisch quasi aktiv zu sein. Und das ist eigentlich eine Aktivität und Expertise, die ich jetzt eben, ich bin jetzt seit fast 10 Jahren auch Mitglied im Goethe-Institut und seit 2 Jahren im Präsidium, da eben zu begreifen, welche Rolle Kulturpolitik spielen kann. Und insofern ist es eigentlich ja vielleicht für mich auch wie so ein anderer Zugang zu politischer Wirksamkeit, den ich ganz wichtig finde. Also was sind eigentlich so die Mittel von Kunst und Kultur, von Spracharbeit, von Austausch, um Wirkung zu erzielen? Und die Wirkung ist wirklich, und das ist auch ein ganz persönliches Anliegen für mich, mich für die Demokratie einzusetzen. Und das klingt irgendwie so banal. Irgendwie denkt man ja natürlich, ne, jeder setzt sich irgendwie, oder die Demokratie ist doch so etwas Gegebenes, aber es ist eben nicht so. Also es ist für mich auch so eine große Verunsicherung persönlich eigentlich zu merken, ich bin in so einem Glauben aufgewachsen, dass die Demokratie gesetzt ist und auch weltweit das erstrebenswerteste politische System ist und dass eigentlich früher oder später doch alle Regime quasi zu einer demokratischen Kultur kommen müssten. Und das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Und das war irgendwann auch für mich so in den letzten Jahren so ein Aufwachmoment, zu sehen, dass wir einfach nicht in die gleiche Richtung streben, sondern dass vielmehr vielleicht auch die Demokratie als vulnerabel, als langsam angesehen wird und gar nicht so die Durchschlagskraft hat und vielleicht auch so Europa so ein bisschen angesehen wird als, das ist irgendwie so alt, ehrwürdig und irgendwie kulturell toll aufgestellt, sehr vielfältig, aber das war es auch. Und das wäre wirklich bitter. Also insofern glaube ich, dass wir da wirklich zusammenrücken müssen. Insofern finde ich fürs Goethe-Institut auch so eine europäische Perspektive, auch mit den europäischen Kulturinstituten zusammenzuarbeiten, finde ich ganz, ganz wichtig, weil es wirklich darum geht, durch Kunst, Kultur und Spracharbeit auch unsere Vorstellung von Demokratie, von einer offenen Gesellschaft, von Diversität, von Meinungsfreiheit quasi mitzuerzählen und dafür so sanft zu werben. Und man spricht ja auch so ein bisschen von Soft Power, ne? Dass es das eben auch eine Kraft entfalten kann, nicht nur für Verständnis wirbt, sondern eben auch Menschen anzieht, sich auf unsere Werte auch einzulassen, sie zu verstehen, vielleicht auch zu uns zu kommen, hier zu studieren, hier vielleicht eben auch zu arbeiten. Das ist, glaube ich, so eine große Kraft, die wir als deutsches Kulturinstitut haben, aber auch in der Europäischen Allianz haben und aufbauen müssen.
Gesche Joost, die baldige neue Präsidentin des Goethe-Instituts, jetzt frisch gewählt, Designprofessorin an der UdK in Berlin. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Dankeschön.
Und wünsche dann viel Erfolg mit Ihrer neuen Aufgabe.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit, die Kultur vom Tage. Und wenn ich sage Deutschlandfunk Kultur, dann sage ich auch, dann rede ich von einem Haus, was ziemlich stolz sein kann. Denn der Deutsche Podcastpreis, inzwischen ein ziemlich wichtiger Preis auch geworden. In den letzten Jahren hat sich sehr gemausert, ist heute Abend in Berlin verliehen worden. Was soll ich sagen? Einer der Preise ging an uns in der Kategorie Innovation, worüber ich mich ganz besonders freue. Und der Moment der Verleihung, der war so.
Der Deutsche Podcastpreis in der Kategorie Beste Innovation geht an Billion Dollar Apes, Kunst, Bier, NFT. Glückwunsch!
Ein mehrteiliger Podcast, der hier bei uns natürlich immer noch zu hören ist, überall wo es Podcasts gibt. Es geht um NFTs, also um Non-Fungible Tokens, es geht um Krypto. Markt um Kunstmarkt, Billion Dollar Apes, Kunst, Gier und NFTs. Das ist so eine Gemeinschaftsproduktion von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur. Und eine der Verantwortlichen hier im Haus für diesen feinen Podcast, mit der sind wir jetzt verbunden am Ort des Geschehens, wo der Deutsche Podcastpreis in Berlin verliehen wird. Christine Watti, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich gratuliere natürlich. Ich glaube, der gesamte Sender schließt sich hier einfach gerade mal an. Wie feiert ihr?
Also erstens natürlich danke für die Glückwünsche. Ich war gerade selber ganz ergriffen, als ich diese Szene quasi nochmal nachhören durfte, weil es wirklich schön war und es wirklich auch hier vor Ort im Prinz Charles, einer Club-Lokalität in Kreuzberg in Berlin, total richtig dolle gefreut, weil dieser Preis wirklich sehr geheimnisvoll getan hat, wie jeder ordentliche große Preis. Wir wussten also nicht, dass wir das werden würden und haben uns dann auch so verhalten wie echte Gewinnerinnen und Gewinner. Und die Stimmung ist gerade natürlich ganz toll bei uns sowieso auch. Und insgesamt ist es aber vielleicht für alle Zuhörerinnen und Hörer jetzt nicht vergleichbar mit einem edlen Dinner, vielleicht beim Film- oder Fernsehpreis, sondern das hat tatsächlich so einen Clubcharakter. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen
hört.
Ja,
man hört es im Hintergrund, da ist Party, oder?
Ja, ne? Mhm. Ja, genau, da ist total Party. Also da ist die ordentliche Preisverleihung natürlich auch inzwischen, im Gegensatz zu früheren Ausgaben, finde ich, mit ganz schönen Laudationes. Muss ich natürlich jetzt gerade sagen, weil uns wirklich schöne Sachen gesagt wurden, aber ich finde schon, dass der sich so ein bisschen verändert hat und mehr auch auf nischigere oder ganz neue Produkte auf dem Podcast-Markt schaut. Und danach aber ist jetzt tatsächlich große Party, die Menschen tanzen und freuen sich an ihrem Preis oder
Gründe.
Einfach am Audio.
Ich entlasse Sie auch gleich wieder zurück in die Party, aber zwei, drei Fragen hätte ich dann doch noch. Und da dieser Podcast einfach so ganz fantastisch ist, ich ein großer Fan bin und es gibt viele, viele Fans von diesem Podcast, vielleicht hören wir einfach mal rein, einfach mal auch zu hören, worum es eigentlich genau geht und wie er klingt. Jasna Fritzi Bauer ist die Erzählerin dieses Podcasts.
Was haben Neymar, Madonna, Justin Bieber, Gwyneth Paltrow, Shaquille O'Neal, Serena Williams, Snoop Dogg, Timbaland, Diplo, Paris Hilton und Jimmy Fallon gemeinsam? Sie sind alle Mitglieder dieses einen Clubs, des Bored Ape Yacht Clubs.
We're part of the same community.
Am Ende kommt noch raus, dass die eine WhatsApp-Gruppe haben, in der ich nicht drin bin.
And then I bought an ape.
I got an ape too.
We're both apes.
Love it.
Richtig gehört. Die beiden, also Paris Hilton und Jimmy Fallon, sind Affen. Und sie sind stolz drauf.
Also, man hört ja schon ein bisschen diesen wirklich vielfältigen Sound und die Dramaturgie kriegt man, glaube ich, schon ein bisschen mit. Beste Innovation klingt natürlich erstmal sehr schön und sehr zukunftsgewandt. Was heißt das genau bei diesem Podcast?
Also das ist tatsächlich eine neue Kategorie und wir haben, wie gesagt, sehr schöne Sachen gesagt bekommen, die zumindest für die Jury offenbar bedeuteten, dass wir was geschafft haben mit diesem Podcast, was zumindest auf dem Markt neuartig ist und das tatsächlich nochmal neue Standards setzt. So wurde uns das natürlich gerade vermittelt. Das klingt sehr schön, was wir wollten mit dem Podcast und es ist natürlich genau dieses große Team aus uns, ZDF Kultur und der Produktionsfirma Richtig Cool und unseren Autoren und all den Menschen, ist tatsächlich, dass wir aus dieser Geschichte, aus der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, was machen wollten, was auch wirklich einigermaßen greifbar ist. Diese NFT-Welt und dieser virtuelle Bored Ape Yacht Club, den man vielleicht jetzt nicht direkt auf dem Schirm haben muss, ist so ungreifbar und eben so gar nicht so leicht zu erklären, dass unsere Aufgabe damals war, uns zu fragen, wie schaffen wir das, dass jetzt tatsächlich daraus eine Geschichte wird, in der man sich auch verlieren kann, auch wenn man nicht jedes Kryptowährungs-NFT-Detail kennt. Und darum haben wir damals mit unseren Kollegen Toningenieuren und aus der Technik vom Deutschlandfunk Kultur eine Welt geschaffen, die eine Dolby Atmos-Welt ist, die eine immersive Welt darstellt, in der man tatsächlich auch richtig oder in die man eintauchen kann, auch wenn man jetzt nicht der große Krypto-Finanzmarktexperte ist. Und dafür wurden wir heute Abend auch mindestens gelobt und am Ende auch ausgezeichnet. Und lustigerweise übrigens, diese Club-Sounds, die Sie hoffentlich jetzt auch im Radio so ein bisschen hören, die sind ganz ähnlich wie die, die wir erschaffen haben für diesen Podcast. Deswegen gibt es eine lustige Übertragung.
Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein.
Absolut, genau. Genau, aber das ist tatsächlich das, was uns auch gefreut hat, dass das wahrgenommen wurde. Das ist nicht die erste 3D-Produktion, das haben andere Audios auch schon vor uns geschafft, aber dieses immersive Dolby Atmos-Feeling, was wir da uns ausgedacht haben, das ging offenbar auf und heißt eben auch, dass wir auch im Deutschlandfunk Kultur und auch mit ZDF Kultur zusammen da so gut miteinander arbeiten und kreativ sein konnten, dass wir auf diesem wirklich total vollgestellten Podcast-Markt noch was Neues beitragen konnten. Und das freut uns natürlich alle sehr.
Ja, ein hochspannender, fantastisch produzierter Podcast, den man natürlich noch überall hören kann, wo es Podcasts gibt oder einfach auf unsere Seite auch geht oder in die Deutschlandfunk-App, da findet man ihn auch. Billion Dollar Apes, also Kunstgier NFTs, bekommt den Deutschen Podcastpreis. Das war ja, also aus meiner Sicht im Moment offenbar die wichtigste Kategorie, sage ich jetzt einfach mal so, jedenfalls für uns. Aber es gab natürlich auch viele andere. Wenn Sie sich den Abend jetzt mal so Revue passieren lassen, dieser Deutsche Podcast-Preis, welche Rolle spielt der inzwischen?
Also ich muss natürlich ehrlich sein, dass in dem Moment, wo man einen Preis bekommt, man vielleicht nicht mehr ganz, ganz, ganz genau zuhört, was danach noch so passiert. Das ist in diesem Fall so, weil ich ja nicht als Reporterin hier am Start bin, sondern eben als Teil dieses großen Podcast-Teams. Tatsächlich aber ist mir schon aufgefallen, und ich war auch teilweise nicht ganz so zufrieden, wie der Podcast-Preis aufgestellt ist, dass es doch, dadurch, dass sie in der Jury-Zusammensetzung einiges geändert haben, dass es doch immer mehr ein Preis wird, der eben, am Anfang konnte man ihm eben vorwerfen, es geht nur um die großen Podcasts, die mit den großen Communities, bei denen eh klar ist, dass sie was gewinnen würden, und das würde, oder das war der Vorwurf, es wird gar keine richtige Wertschätzung dem Audio entgegengebracht, das würde ich jetzt inzwischen nicht mehr so sagen. Also die Juryarbeit ist verändert worden und es gibt schon, man kann schon sagen, dass das, was hier ausgezeichnet wird, so das Abbild des zumindest deutschsprachigen Podcast-Markts 2023 in dem Fall ist. Immer kann man was anders finden oder vielleicht hätte man noch so und so schauen können. Ganz nischig und besonders ist vielleicht die Auswahl der Nominierten am Ende auch nicht, aber zumindest tut sich was und das finde ich ganz erfreulich, weil der Podcast-Preis zumindest auch eine Kategorie ist, über die man sich eben auch ein bisschen in einer kulturellen oder Kulturproduktöffentlichkeit platzieren kann und sagen kann, das sind inzwischen eben auch Dinge, auf die man aufmerksam machen kann und die diese Strukturen, Reise, Kritiker, Kritikerinnen eben auch brauchen und die sich eben im Moment erst langsam ausbilden.
Ja, vielleicht aber ein bisschen die Podcast, einen Schritt nach vorne. Die Podcast-Fassung des Deutschen Filmpreises, kann man das so sagen?
Ja, also das hat mich das vorhin auch gefragt und ich mag diese Vergleiche nicht, weil ich glaube schon, dass es ganz unterschiedliche Branchen, die funktionieren ganz anders. Ne? Wer Podcasts macht, das können Leute sein, die sich einfach einen Podcast ausdenken, die können ihn sofort umsetzen und die Strukturen sind völlig anders als im Film- oder im Fernsehgeschäft. Deswegen würde ich es nicht so vergleichen, aber ich würde zumindest sagen, dass es auf der Preisebene, wenn man einen Podcast macht und einen Podcastpreis gerne erreicht und es auch geschafft hat, dann freut man sich sicherlich ähnlich wie jemand, der mit einem Filmpreis nach Hause geht. Vielleicht so.
Gut, das, mir war einfach mal so zur Kenntnis und wünschen auf jeden Fall noch eine tolle Party. Also die wird vielleicht sogar ein bisschen wilder sein als beim Deutschen Filmpreis, wer weiß.
Nein, ist es nicht. Genau.
Schönes Feiern noch.
Dankeschön.
Und viele Grüße an die Kollegen und Kolleginnen und natürlich an alle Podcastmacher, die da heute Abend in Berlin in Kreuzberg da vertreten sind und beim Deutschen Podcastpreis feiern. Wir können also ganz fantastisch feiern. Christine Watti war das, eine der Verantwortlichen hier im Haus für diesen feinen Podcast. Billion Dollar Apes, Kunstgier NFTs bekommt in der Kategorie Beste Innovation den Deutschen Podcastpreis. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur. Naja, also endlich, ja, auch wenn morgen Abend da noch nicht der Schabbat gefeiert werden kann, das dauert noch, aber endlich gibt es eine neue Synagoge mitten in der Altstadt von Potsdam. Übrigens da, wo der Kanzler und die Außenministerin zu Hause sind, das wird uns gleich noch beschäftigen. Nein, es ist mehr als eine Synagoge, es ist ein ganzes Synagogenzentrum. Der Bundespräsident war da, hat eröffnet. Ein ganz besonderer Bau. Christoph Richter war für uns heute dabei.
Lange, ja sehr lange haben die jüdischen Mitmenschen in Potsdam auf diesen Tag gewartet. Über 80 Jahre lang. Heute Mittag gegen 12 Uhr wurden in einer würdigen Zeremonie die Torarollen in die neue Potsdamer Synagoge gebracht und in den Torah-Schrein gestellt. Das ist passiert in Begleitung des Rabbiner Avichai Appel, dem Vorsitzenden der orthodoxen Rabbinerkonferenz.
Die Freude, hier wieder eine schöne Synagoge zu haben, erfüllt uns mit Lob, mit Freude, mit Hoffnung. Shir ha-Ma'alot le David, Inem atov u'manaim, Shevet achim gam yachad. Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder beieinander sitzen.
In einer der ersten Reihen des Synagogensaals sitzt der aus Haifa kommende und in Potsdam lebende Albert Bravo. Er ist der Vorsitzende der kleinen und jüngsten Potsdamer jüdischen Gemeinde Kehilat Israel. Diese steht in der Tradition der Sephardim, der Mittelalter von der iberischen Halbinsel vertriebenen Juden.
Na klar, das ist für uns ein sehr bedeutender Moment, weil endlich haben wir ein Haus, wo wir uns wohl fühlen können, das nur uns gehört. Und können wir unsere Feiertage feiern, gemütlich und sogar mit Style.
Zur Eröffnung ist auch bundespolitische Prominenz gekommen. Neben Außenministerin und Wahlpotsdamerin Annalena Baerbock von den Grünen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Wer ein Haus baut, will bleiben, hat Salomon Korn damals bei der Einweihung des jüdischen Gemeindezentrums in Frankfurt gesagt. Und das bedeutet Vertrauen haben. Vertrauen, das wir rechtfertigen müssen, heute und in Zukunft. Es berührt mich sehr. Es bewegt mich, heute bei diesem Festakt hier in Potsdam dabei sein zu können.
Und Steinmeier gibt ein Versprechen ab. Man werde alles tun, damit sich Juden in Deutschland sicher fühlen.
Denn das Jüdische ist nicht das andere. Jüdisches Leben ist Teil von uns. Nur wenn Jüdinnen und Juden sich in Deutschland ganz zu Hause fühlen, nur dann ist dieses Land ganz bei sich.
Bundeskanzler Olaf Scholz, der ganz in der Nähe der Synagoge wohnt, hat wegen der Haushaltsverhandlungen im Bund abgesagt. Die alte Potsdamer Synagoge wurde während der Reichspogromnacht geplündert, zerstört. Dann wurde das Gebäude durch alliierte Bomben im April 1945 schwer beschädigt. Die DDR hat die Ruine nicht wieder aufgebaut, sondern Mitte der 50er Jahre abgerissen. Jetzt steht wieder wie ein neues Wahrzeichen und für jeden und jede sichtbar, mitten in der Potsdamer Innenstadt eine Synagoge. Und das zeige deutlich, sagt Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden, dass die Juden ein selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft sind.
Und es ist gut, dass jüdisches Leben hier mitten in die Stadt zurückgekommen ist. Jüdische Gemeinden sind kein Geheimclub.
In der Potsdamer Schlossstraße zwischen der teilweise wieder aufgebauten Garnisonkirche und dem wiedererrichteten Stadtschloss, Sitz des Brandenburger Landtags, befindet sich die neue Potsdamer Synagoge. Ein kubischer und luzider Bau, errichtet mit sandfarbenen Klinker, in Anlehnung an die Kirchenbautradition von Schinkel und Persius, entworfen vom Berliner Architekten Jost Haberland. Herzstück ist der 10 Meter hohe Synagogensaal. Er reicht über 3 Etagen. Durch ein Glasdach wird der Raum mit Tageslicht beleuchtet. Darunter befindet sich ein mehrfach geschwungenes, bronzenes Metallgeflecht. Es soll an ein Zeltdach erinnern, an die erste Synagoge überhaupt, das Stiftszelt der Juden während der Wüstenwanderung, so wie es im Alten Testament beschrieben ist. Mitten unter den Festgästen ist auch der frühere Oberbürgermeister der Stadt Potsdam und Brandenburgs Ex-Regierungschef Matthias Platzeck, SPD. Er strahlt, reibt sich die Augen wegen der Schönheit, wie er sagt.
Jetzt ist ein Stück Jerusalem nach Potsdam gekommen und es bereichert diese Stadt in jeder Beziehung, architektonisch, religiös, was das gesellschaftliche Leben angeht.
Ja, das ist auf jeden Fall eine erhabene Bau. Jeder, der darauf schaut, sieht sofort, es ist eine besondere Bau.
Sagt Ud Joffe, der Vorsitzende der Potsdamer Synagogengemeinde. Er kommt aus der Nähe von Tel Aviv, hat in Jerusalem und Berlin Musik studiert, bei Daniel Barenboim hospitiert. Seit 1997 lebt Joffe in Potsdam, ist der künstlerische Leiter des Neuen Kammerorchesters Potsdam. In wenigen Wochen hofft er, in der Synagoge den ersten Schabbat zu feiern.
Unser Ziel ist auf jeden Fall das jüdische Neujahrfest Ende September. Und im September, denke ich, werden wir schon anfangen, hier Aktivitäten anzubieten.
Da hoffen wir drauf und freuen uns drauf. Das neue Synagogenzentrum in Potsdam ist eröffnet und Christoph Richter war für uns dabei.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Riedel.
Das Metropolitan Museum of Art in New York hat 14 antike Kunstschätze an Kambodscha zurückgegeben. Darunter sind die Statue einer Göttin aus dem 10. Jahrhundert und ein Buddha-Kopf aus dem 7. Jahrhundert. Von Mitte der 1960er bis in die 90er Jahre waren Schätzungen zufolge tausende Statuen und Skulpturen aus Kambodscha und Thailand gestohlen und außer Landes geschmuggelt worden. Die Kunstschätze, die das Museum nun zurückgab, hatte der britische Kunsthändler Douglas Letchford gestohlen. Er galt lange als Experte für die Kunst des Khmer-Königreiches und schrieb mehrere Bücher. Inzwischen gilt er als Kunsträuber, der die Stücke an Sammler und Museen verkaufte. 2019, ein Jahr vor seinem Tod, wurde er in den USA angeklagt. Das historische Vier-Türme-Haus von Bad Ems ist durch den Großbrand massiv beschädigt. Nicht nur der Dachstuhl mit den Türmen ist zerstört, auch 2 Zwischendecken sind eingestürzt. Ermittler können das Gebäude aus Sicherheitsgründen nicht betreten. Die Brandursache ist unklar. Der auch als Karlsburg bezeichnete Bau liegt in der UNESCO-Welterbezone der Kurstadt und diente einst der russischen Zarenfamilie als Unterkunft. Das Haus sollte zum Hotel umgebaut werden. Gestern war dort ein Feuer ausgebrochen. Die deutsche Buchbranche verzeichnet wachsende Umsätze, nicht zuletzt durch junge Leute. Im vergangenen Jahr lag das Plus laut Börsenverein bei 2,8%. Bücher sind relevant und gefragt als Kompass in einer immer komplexer werdenden Welt, auch als Grundlage für Meinungsbildung. Das sagt der Börsenvereins Geschäftsführer Kraus vom Kleff. Die meisten Bücher werden immer noch in Buchhandlungen in Städten und Dörfern verkauft und nicht online. Dabei lassen sich vor allem junge Menschen durch Influencer in sozialen Netzwerken zum Buchkauf animieren, sagte Thomas Koch vom Börsenverein.
BookTok und auch Social Media sind ein sehr wichtiger Trend, ein ernstzunehmender Trend für den Buchmarkt. Wir merken, dass gerade junge Zielgruppen darüber auch wieder den Weg zum Buch finden und auch zum gedruckten Buch, das sie im Buchhandel kaufen. Und das ist ein sehr hoffnungsvoller, guter Trend, dass eben die junge Zielgruppe Begeisterung dafür findet.
Italien hat mehr Museumsbesucher als Einwohner. Im Jahr 2023 kamen fast 58 Millionen Menschen in die staatlichen Museen und archäologischen Stätten des Landes. Das sind mehr, als in Italien gemeldet sind. Das mit Abstand meistbesuchte Ziel war das Kolosseum in Rom, gefolgt vom Pantheon. Auf Platz 3 lagen die Uffizien in Florenz. Nicht mit erfasst wurden die vatikanischen Museen, da sie nicht in der Republik Italien liegen.
Christian Redl mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und richtig schlechte Nachrichten, und das war wirklich schon zu erwarten seit vielen Tagen und vielen Wochen, die gibt es für die Tories, die seit vielen Jahren, nämlich seit 14 Jahren, regieren in Großbritannien und einen erdrutschartigen Verlust erlebt haben bei diesen Parlamentswahlen, wo jetzt gerade die ersten Prognosen rauskommen, noch bis in die Nacht hinein wird weiter ausgezählt, aber wenn es dabei bleibt, dann ist das das schlechteste Ergebnis für die Tories seit ihrer Gründung im Jahr 1834. Und die Labour-Partei hat jetzt schon die absolute Mehrheit dort in Großbritannien errungen, also wirklich heftige politische Entwicklungen auf der Insel. Und ein Mann, der dort schon eine ganze Weile lebt, Deutscher eigentlich, aber seit kurzem auch britischer Staatsbürger, ist niemand Geringeres als Axel Schäffler, Illustrator des Gryffalo, dieses leichtgläubigen, irgendwie aber auch sehr sympathischen Monsters, das sich mit einer Maus verbindet. Und jetzt ist er in London am Telefon. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Sie haben seit kurzem die britische Staatsbürgerschaft und hätten wählen können, aber haben es knapp verpasst, ne?
Ja, das ist etwas peinlich, weil ich mich nicht wusste, dass man sich wie in Amerika anmelden muss für die Wahl. Nicht wie in Deutschland, dass man automatisch wählen kann, sondern ich bin mit meinem Pass zum Wahlbüro gegangen und da wurde mir dann gesagt, dass ich nicht registriert sei, sondern immer noch als EU-Bürger geführt würde. Und insofern nicht wählen durfte. Und das hat mich dann sehr geärgert einerseits. Andererseits leben wir in einem Wahlbezirk, wo die Liberaldemokraten wahrscheinlich sowieso heute gewonnen haben. Insofern ist meine Stimme vielleicht nicht so wichtig gewesen.
Ja, die sind als Dritte ins Ziel gegangen und haben auch viele Gewinne verzeichnen können. Das war ja die Partei, die auch sich gegen den Brexit damals ausgesprochen hat. Und auch jetzt, also im Nachhinein, Jahre nach dem Brexit, auch ziemliche Erfolge feiern konnte. Aber was natürlich am meisten auffällt, ist der Verlust der Tories und der große Erfolg von Labour. Ist das denn ein Erfolg für Labour oder ist das vor allem ein Verlust für die Tories?
Hauptsächlich beides natürlich. Die Tories sind gründlich abgestraft worden für das, was sie uns hier jahrelang geboten haben an Inkompetenz und Skandalen und Korruptheit. Und ja, die Leute haben die Nase voll und es ist ein sehr drastisches Zeichen von den Briten.
Aber ist das pro?
Wir wollen sie nicht mehr.
Ist das pro Labour oder ist es einfach anti-Tory?
Also man liest ja immer die Umfragen und da liest man dann, dass Keir Starmer nicht besonders populär ist und so. Insofern ist es, glaube ich, kein großer Enthusiasmus jetzt für der Führer der Labour Party. Kein großer Enthusiasmus dafür, aber ich glaube hauptsächlich ein Votum gegen die Konservativen.
Ja, aber das ist so eine heftige Entwicklung und ich meine, gut, es wurde natürlich auch im Vorfeld darüber gesprochen, aber jetzt ist es eben politische Wirklichkeit, dass die Tories so massiv abgestraft wurden. Das ist ja wirklich erdrutschartig, dort die Hälfte der Sitze zu verlieren. Ja. Das ist ja wirklich heftig und die Tories wiederum gewinnen die Hälfte dazu. Also ich meine, das ist ja ein Erdbeben. Wie ist das zu erklären, dass es so heftig ausfällt?
Ich glaube, dass die Konservativen einfach das Land so heruntergewirtschaftet haben. Die Leute haben so die Nase voll von den täglichen Problemen, sei es das Gesundheitssystem, das Justizsystem, die verschmutzten Flüsse, der Brexit, Unter anderem auch, weil der ja nun nicht besonders positiv sich ausgewirkt hat, wie man viele das vielleicht erwartet hatten, die dafür gestimmt hatten. Ja, es kommen viele Sachen zusammen, die Leute haben die Nase voll.
Hm. Also ist es eine generelle Krise, die mit den Tories zusammenhängt, oder ist das, würden Sie sagen, dass diese Krise weitergeht? Also ich meine, diese schnelle Abfolge von Rücktritten, Abstimmungen, dann die Post-Brexit-Krise, haben Sie erwähnt, wirtschaftliche Probleme. Wie steht das Land da?
Die Leute haben, glaube ich, völlig das Vertrauen in die Politik verloren oder in die Politiker, die sie hatten. Und da muss Labour, glaube ich, sehr viel machen, um das zurückzugewinnen. Die werden hoffentlich mit mehr Integrität und mit mehr auch mit mehr Sachverstand regieren. Das Problem ist aber, dass da nicht genug Geld da ist, wie in anderen Ländern auch, um jetzt die Probleme wahrscheinlich schnell zu beheben. Es wird sehr viel Zeit dauern, bis man etwas tun kann bei den Dingen, die ich eben erwähnt habe, von den verschmutzten Flüssen bis zu den Wartezeiten im Gesundheitssystem und den überfüllten Gefängnissen und all das.
Sie haben ja zusammen mit anderen prominenten Künstlern in einer Plakatkampagne die Jungen zum Wählen aufgerufen.
Ja.
Nur knapp die Hälfte der jungen Wähler und der Erstwähler geht überhaupt zur Wahl im Vergleich zu 3/4 der Älteren. Wie ist diese Diskrepanz zu erklären?
Das kann ich eigentlich auch nicht erklären. Ich habe jetzt die Jüngeren aufgerufen und bin selber daran gescheitert und habe mich nicht registrieren lassen. Es gibt wahrscheinlich eine Frustration und ein Desinteresse an Politik, weil die einfach auch lange Zeit nicht sehr erfreulich war. Und selbst diese Bewegungen wie Fridays for Future und so, die sind bei den Jugendlichen, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so angesagt wie vor einiger Zeit noch. Und die scheinen irgendwie unpolitisch zu sein im Moment. Die Majorität der Jugendlichen.
Welche Auswirkungen hat diese krisenhafte Situation und vielleicht auch so eine Erschütterung, wie wir sie heute Abend erleben, so eine politische Erschütterung auf die Kulturszene?
Da kann man auch nur hoffen, dass Labour vielleicht ein bisschen mehr das Auge auch wieder auf die Kulturszene wirft, weil die war der konservativen Regierung eigentlich ziemlich egal, habe ich den Eindruck, wie auch das Erziehungssystem oder die Situation der Kinder in diesem Land. Ich hoffe, dass sich da etwas tut, dass es vielleicht auch wieder mehr Geld für Kunst- und Musikunterricht an den Schulen gibt. Aber wie gesagt, das Geld ist eigentlich nicht da. Wir müssen sehen, ob sich da etwas tut, ob sich da etwas verändert. Aber das wurde alles von den Konservativen im großen Maße vernachlässigt, finde ich, das Kulturleben.
Ein politisches Erdbeben heute Abend in Großbritannien. Und wir waren im Gespräch mit Axel Schäffler, dem Illustrator des Gruffalo, Deutscher, der ja aber auch einen britischen Pass hat und dann vielleicht bei der nächsten Wahl ganz sicher dabei sein wird.
Ja,
und dann sich rechtzeitig registriert. Wer weiß, was in 5 Jahren passieren wird. Jedenfalls in den nächsten Jahren wird es einiges vielleicht auch an Veränderungen und weiteren Entwicklungen geben. Die Labour-Partei hat also wirklich heftig da Sitze dazu gewonnen und die Tories haben massiv verloren. Der größte Verlust in ihrer Parteigeschichte. Axel Schäffler, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Gute Nacht.
Ihnen auch. Die Zeit der großen Sommerfestivals hat begonnen, auch in Aix-en-Provence im Süden von Frankreich. Heute war der Eröffnung. Ein traditionsreiches Musikfestival gibt es seit 1948. Da wird auch viel unter freiem Himmel im Hof des ehemaligen Bischofspalastes gespielt. Und bei der Eröffnung ist für uns dabei Franziska Störz, die jetzt am Telefon ist. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend aus Aix-en-Provence.
Guten Abend. Bevor wir über das sprechen, was Sie heute Abend gesehen haben, was Sie auch gestern gesehen haben, wie ist denn die Stimmung vor Ort? Ich meine, das ist ja ein Festival, was ja auch unter Druck steht, was Einsparungen angeht. Die politische Lage ist auch nicht gerade besonders einfach in Frankreich. Also wie ist so ein Abend in Aix-en-Provence? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist auf jeden Fall herrliches Wetter hier. Heute Abend ist ja unter freiem Himmel. Die Premiere im Erzbischöflichen Palais. Gestern Abend war es im großen Theater in Aix. Die Leute sind gekommen. Es ist ein eher gesetzteres Publikum. Ich habe jetzt keine derart negative Stimmung irgendwie spüren können. Man muss ja immer noch vorher auch durch eine Sicherheitskontrolle. Aber ansonsten sind eigentlich die Kulturinteressierten hier vor Ort im Publikum und freuen sich.
Und das sind ja wirklich beeindruckende Premieren, die Sie da gesehen haben, heute gesehen haben, gestern gesehen haben. Gleich, also einmal Also eigentlich genau zweimal Christoph Willibald Gluck, nämlich zweimal Iphigenie, einmal in Aulis und einmal in Tauris, inszeniert von Dmitri Tscherniakow, der über diese Inszenierung Folgendes sagt.
Those two operas quite different.
Die beiden Opern sind grundverschieden und das ist wirklich toll. Aber in beiden Opern ist die Hauptfigur eine Frau, Iphigenie. Und es stellt sich eigentlich die gleiche Frage. Die Frage des Opfers. Was ist das von unserem Standpunkt aus gesehen? Warum ist es notwendig, jemanden zu opfern? Was fühlt das Opfer in Aulis und was fühlt die Täterin in Tauris? Und hier ist es so wichtig, dass es dieselbe Person ist, Iphigenie, die in Aulis das Opfer ist und später in Tauris zur Scharfrichterin wird.
Dmitri Tscherniakow, der russische Regisseur, der auch nicht zum ersten Mal in Aix-en-Provence inszeniert. Was haben Sie da gestern gesehen?
Ja, also ich habe vor allen Dingen eine sehr, sehr großartige Interpretin der Hauptpartie, Corinne Winters, erlebt in dieser Iphigenie von beiden, ja, sowohl in Aulis als auch in Tauris. Die hat das großartig verkörpert und gesungen, denn das sind dann auch richtig dramatische Passagen und eine zweimal eine sehr dramatische Partie. Jede der Opern dauert knapp 2 Stunden und das ist schon eine ganz schöne Nummer, das auch zu stemmen. Von diesem Konzept, das Herr Tscherniakow da irgendwie versprochen hat, war leider irgendwie nicht so viel zu erleben. Ich habe immer gewartet, was er eigentlich da für eine Lösung jetzt hat, wie sich diese Iphigenie dann wandelt vom Opfer zur Mörderin. Also für mich blieb sie eigentlich das Opfer, beziehungsweise im zweiten Teil in Tauris waren eigentlich alle Opfer, nämlich alle Opfer eines Krieges. Und insofern, da ist sehr viel aktuelle Brisanz eigentlich auch in diesen beiden Stücken, wenn man jetzt dieses göttliche, was da immer mit reinspielt, diese Göttin Diana, die das immer auflöst, wenn man dafür eine Deutung oder eine Lösung fände, die hat Herr Tscherniakow zwar versprochen, hat sie aber nicht geliefert. Insofern muss ich sagen, szenisch war das irgendwie sehr schön personengeführt und einfach eine toll erzählte Familiendramengeschichte, die wir aus der antiken Vorlage kennen von Euripides mit Trojanischem Krieg und der ganzen Familie von Agamemnon, die da leidet und untergeht und sich selbst umbringt. Aber musikalisch war es vor allen Dingen besonders spannend, eben wegen der sehr guten Besetzung und Emmanuelle Aym als Dirigentin von ihrem Orchester, Orchestre Le Concert d'Astrée. Also das sind einfach französische Künstler, die hier auch präsentiert werden, auch heute Abend wieder. Und trotzdem schließt sich da auch ein oder wird ein großer Bogen gespannt, ja, wird zwischen Gluck und jetzt dann auch Rameau einfach verbunden, weil es sind Revolutionäre der Oper.
Ja, es wäre ja wirklich auch ein bisschen durchaus spannend gewesen, wie jemand wie Dmitri Tscherniakow, der aus Russland kommt, da vielleicht diese Kriegsthematik noch einmal aufarbeitet. Also da waren Sie auf jeden Fall, was die Inszenierung angeht, nicht besonders überzeugt. Ja, das wäre wirklich spannend gewesen, ne? Aber zumindest musikalisch. Vielleicht reden wir dann über das, was Sie heute erlebt haben oder immer noch erleben, weil es läuft ja noch, soweit ich weiß. Sie sind gerade in einer Pause, was ja relativ spät ist. Jean-Philippe Rameau, ja, eine Oper, die so noch nicht gezeigt wurde. Man wundert sich, eine Rameau-Uraufführung. Nämlich Samson von Regisseur Klaus Guth und Dirigent Raphael Pichon. Wie kann man sich das vorstellen, dass eine Rameau-Oper noch nie gezeigt wurde?
Ja, das ist ein Fragment. Also das gab es eigentlich noch nie. Diese Oper wurde nie aufgeführt, weil das Libretto von Voltaire stammt. Und Voltaire wurde zur damaligen Zeit einfach zensiert. Er war zu revolutionär, zu auch ketzerisch. Ja, also da wurde wegen Gotteslästerung dann da auch gar nicht durchgelassen mit diesem typischen Thema des Samson. Das ist Altes Testament und Buch der Richter. Und manche mögen das kennen. Das ist diese Figur, dieser übermenschliche, mit übermenschlichen Kräften gesegnete Mann, der Israelit, der gegen die Philister kämpft. Also hier haben wir den Israel-Palästina-Konflikt eigentlich, ja, der auch sehr aktuell ist. Klaus Guth und Raphael Pichon haben diesen Stoff rekonstruiert. Also sie haben das Libretto versucht wiederherzustellen, aber eigentlich mehr den Geist des Librettos und dann eben aus Musiken, die Rameau dann für andere Opern verwendet hat, dann eben jetzt das rekonstruiert. Es ist eigentlich eine Uraufführung aus altem Stoff, ist auch mit Musik, mit Audioeinspielungen, mit Schauspielern, mit Tänzern auch noch kombiniert. Es ist ein richtiges Theatererlebnis. Also das ist wirklich was, was ganz besonders ist und was es jetzt nur hier in Aix zu erleben gibt.
Dann wünsche ich dann noch viel Spaß mit dem zweiten Teil. Vielen Dank für die ersten Eindrücke von heute Abend und auch der Rückblick auf die Eröffnung gestern Abend. Und wir schauen noch einmal hin nach Aix-en-Provence, weil es so schön und weil es so bemerkenswert ist. Nämlich Madame Butterfly, die werden Sie sich morgen Abend anschauen. Da wünsche ich auch noch viel Spaß. Franziska Stürz, Dankeschön. Genau. Viele Grüße, viele Grüße in den Süden von Frankreich. Und wir schauen schon mal in die Feuilletons des nächsten Tages. Das tut Tobias Wenzel.
Ich schwitze, also bin ich, beschreibt Marie-Louise Goldmann in der Welt die Wichtigkeit des Saunierens in Finnland. Auf 5,6 Millionen Finnen kämen 3,5 Millionen Saunas. Was andernorts oft den Ruf eines teuren Luxusspaßes oder gar sexualisierten Fitnesserlebnisses hat, ist in Finnland so etwas wie ein Grundrecht, so wichtig wie das Essen, Atmen und Schlafen. Dass Finnland zum 7. Mal in Folge das glücklichste Land der Welt ist, müsse mit dem Saunieren zusammenhängen, vermutet Goldmann und erwähnt, dass in Saunas auch Frieden geschlossen werde. Die sogenannte Saunadiplomatie wird bis heute in finnischen Botschaften auf der ganzen Welt, die allesamt mit einer eigenen Sauna ausgestattet sind, hochgehalten. Ob der deutsche Politikwissenschaftler Björn Alexander Düben wohl durch einen gemeinsamen Saunabesuch mit gewissen mächtigen Chinesen hätte verhindern können, dass er praktisch von ihnen aus China ausgewiesen wurde? Düben forschte an einer chinesischen Universität und gab dem chinesischsprachigen Programm von Voice of America, dem staatlichen Auslandssender der USA, schriftlich kritische Statements zu Xi Jinping und zur chinesischen Rolle im Ukraine-Krieg. Er habe sich schon öfter kritisch zur chinesischen Regierung geäußert und durchaus damit gerechnet, dass sein Visum oder sein Vertrag an der Uni deshalb irgendwann nicht verlängert würde, erzählt Düben im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen. Dass er nun genötigt wurde, seine Stelle zu kündigen, was de facto einer Ausweisung gleichkomme, dass alles so unsouverän und implosiv zu Ende gegangen sei, habe ihn allerdings überrascht. Das ist das Gegenteil von Wissenschaft. China ist eine Diktatur, sagt Düben. Es sei schockierend, wie wenig man über das Regime wisse. Das Regime sammelt immer mehr Informationen über seine Bürger und gibt gleichzeitig immer weniger über sich preis, sagt der Politikwissenschaftler weiter in der FAZ. Dieses Informationsvakuum ist ein Problem, nicht nur für die Chinesen, sondern für die ganze Welt. Für Donald Trump allerdings könnte das chinesische System sogar ein Vorbild sein. Jedenfalls kann man auf diesen Gedanken kommen, wenn man Adrian Kreies Artikel für die Süddeutsche Zeitung liest. Trump in Ewigkeit, lautet die Überschrift. Darunter steht, der Umbau des Staates hat schon begonnen. Es sei eine leise Revolution im Hintergrund, die einem erst auffalle, wenn sie schon vollzogen sei. Damit meint Kreie nicht nur, dass wegen Trump nun 6 der 9 Richter des Supreme Courts Konservative sind und entsprechend Trump-freundliche Urteile fällen, wie das jüngste, ihm weitreichende Immunität zuzugestehen. Ganz im Sinne Trumps arbeite auch die konservative Denkfabrik Heritage Foundation. Die durchleuchtet derzeit zehntausende Kandidatinnen und Kandidaten, wie loyal sie auf einem Staatsposten wären, schreibt Kreie weiter in der SZ. Damit erstellen sie eine Datenbank von Loyalisten, mit denen sie rund 50.000 Schlüsselstellen unter den 2 Millionen Staatsbediensteten besetzen wollen. Und dann, ließ man heraus, ist es nicht mehr weit bis zur Diktatur. Dann doch lieber eine halbgreise Schlafmütze. Biden erklärte seinen desaströsen Auftritt beim Fernsehduell gegen Trump mit seiner Müdigkeit. Ambrose Weibel von der Taz ist das sympathisch. Wer auf einen notorischen Bullshit-Verbreiter wie Trump treffe, versuche natürlich aus Selbstschutz, sich in den Schlaf zu flüchten. Wer würde nicht Verständnis, ja Bewunderung etwa für einen Robert Habeck aufbringen, wenn der im Gespräch mit dem hiesigen Bullshit-Topscorer Markus Söder einfach mal einen kurzen Tagschlaf einlegen würde? Ich schlafe, also bin ich gerettet.
Tobias Wenzel mit den Feuilletons vom 5. Juli. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio. Und immer als Podcast.